Mission Sport. Gemeinsam für deine Zukunft. Der Podcast von Sportlerinnen für Sportlerinnen.
Heute zu Gast im Mission Sport Podcast eine lebende Legende. Ja, was kann man zu ihm sagen? Er ist dieses Jahr 60 Jahre alt geworden, ist seit über 10 Jahren Präsident von Fortuna Köln. Zusätzlich im Karneval sehr aktiv in der Kölner Luftflotte und parallel leitet er auch noch ein mittelständisches Unternehmen mit über 650 Mitarbeitern. Lieber Hans-Jörg, schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Ja, Hans-Jörg, Einstiegsfrage bei uns im Podcast ist immer, wo man sich kennengelernt hat oder wo wir uns kennengelernt haben. Erzähl doch mal, wo ihr beide euch kennengelernt habt.
Ja, muss ich kurz überlegen. Mir fällt eigentlich nur ein, ist so lange her, auf einmal war er da. Ich glaube, Thomas tauchte so im Jahre 13, 14 im Umfeld der Fortuna auch auf, auch beruflich bedingt, sportlich zu der Zeit auch noch engagiert. Aufstrebender junger Manager im Bereich von Swiss Life. So, wurde dann relativ schnell auch Vorstandsmitglied bei Fortuna mit gutem Engagement. Hat den Job dann, ich glaube, 3, 4 Jahre gemacht und über die Zeit haben wir uns kennen und schätzen gelernt.
Okay, sehr schön. Ja, Hans-Jörg, Thomas hat gerade schon zum Einstieg gesagt, ein paar Infos gegeben. Ich habe in der Recherche gelesen, in Köln geboren. Was uns natürlich interessiert, in Fortuna Bettwäsche aufgewachsen oder im FC Bettwäsche oder Viktoria Bettwäsche?
Nee, in der Tat in Köln geboren, war aber fast nach 1965, also jetzt 60 Jahre alt und bin Kölner durch und durch. Nee, ich war eigentlich immer Fortuna. Ich habe in der Jugend angefangen mit 7 Jahren in der E-Jugend von Fortuna, damals noch auf dem alten Platz an der Fritz-Hecker-Straße. Habe dann auch in der zweiten Mannschaft da gespielt und komme ja aus einer Zeit, als die Fortuna noch so ein Schlagdistanz zum FC war. Also schon von daher verbot sich so ein bisschen auch FC-Fan zu sein. Und ich bin immer Fortuna-Fan geblieben und die Viktoria war so ein, ich sag mal, lästiger Begleiter über die ganze Zeit. Aber der FC war eigentlich der Konkurrent. Jetzt haben sich natürlich die Dimensionen etwas verschoben in den letzten Jahrzehnten. Das kann man auch nicht verhehlen, aber Fortuna ist mein Verein.
Okay, super, cool. Ja, und jetzt haben wir ja schon gehört, du bist Präsident von Fortuna Köln, übrigens der erste Präsidenten, den wir zu Gast haben. Ne? Da sind wir natürlich heute gespannt, wie man das wird, etc. Deswegen meine Einstiegsfrage ist, ist Präsident sein eigentlich, ist das ein Angestelltenverhältnis oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, also erster Präsidenten gibt es im Karneval. Ich bin eigentlich erster Vorsitzender. Das erste okay. Fortuna ist ein Ehrenamt natürlich bei uns mit keinerlei Aufwandsentschädigung. Ich mache es aber sehr gerne. Da gibt es ab und zu mal eine emotionale Rendite. Namentlich dann, wenn man gewinnt oder wenn man oben steht, wie jetzt. Es gibt aber ab und zu Ärger. Das weiß der Thomas auch aus der Vergangenheit noch. Also alles geht über Emotionen, macht aber Spaß.
Okay, schön. Also würdest du sagen, oder es ist eine reine Leidenschaft?
Ja, absolut. Anders kann man es auch nicht machen.
Und wie viel Zeit kostet so die Leidenschaft? Wie kann man sich so einen Arbeitsalltag oder so einen Alltag als erster Vorsitzender von Fortuna Köln vorstellen?
Jetzt muss man aber sagen, die ganz intensiven Arbeiten haben wir ja ausgegliedert, eine Spielbetriebs GmbH mit Angestellten, mit einem angestellten Geschäftsführer. Da wird die tägliche Arbeit im Profibereich getan. In Stunden lässt sich schwer einschätzen, klingelt halt 5, 6, 7, 8 Mal am Tag das Telefon wegen Fortuna. Abends hat man Termine, am Wochenende die Spiele, Sitzungen. Ich nehme sehr viele Termine mit der Stadt wahr. Also wenn es um Infrastruktur etc. geht, Ausbau des Jean-Löring-Sportparks oder Tribünenüberdachung des Südstadions, der Gegend gerade des Südstadions. Ich kann es gar nicht sagen. Ist viel Arbeit, aber irgendwie mache ich es gerne.
Schön. Und war das für dich immer, sag ich mal, ich kenne es von meinem Vater, der hat gesagt, mein Traum war immer Prinz im Karneval zu sein. War dann dein Traum auch mal Präsident von Fortuna zu sein?
Nee, eigentlich nicht. Nee, das war es okay. Nicht. Das kam ja relativ plötzlich. Auch der Klaus Olonska, der hatte mich 2009, also lange bin ich ja schon im Vorstand gefragt, ob ich nicht zweiter Vorsitzender werden wolle. Das habe ich dann auch gemacht, habe mich damals mehr so um den Jugendbereich gekümmert und lief so ein bisschen hinter den Kulissen. Und dann verstarb er ja im März 2015 relativ plötzlich und dann war die Position neu zu besetzen und ist eben kein Prinzkarneval, also die Fortuna-Präsident werden wollen, die sind nicht so reichlich gesät. Und am Ende habe ich dann gesagt, nach 3, 4 Monaten Überlegungszeit, ich mache es dann. Ja. Und dabei ist geblieben.
Und rückwirkend die richtige Entscheidung oder gibt es auch Momente, wo du das schon verflucht hast, diese Entscheidung?
Ja, also gab mal so 1, 2 Situationen, da habe ich es dann verflucht, wo ich mich auch persönlich ungerecht beurteilt fühlte. Aber in der Summe, nee, macht es weiterhin Spaß und aktuell die sportliche Situation, die ja eigentlich auch mal die sportliche Situation der ersten Mannschaft, die immer so Gradmesser auch für die Zufriedenheit im Verein ist, die ist ja gut. Und das zarte Pflänzchen oder der Traum des Aufstiegs in die dritte Liga, der darf weiter geträumt werden. Insofern sind wir im Moment auf einer Wolke unterwegs, oder ich für meinen Teil zumindest.
Und du hast ja gerade schon ein bisschen von den Träumen gesprochen. Zurückblickend, bist jetzt schon ja über 10 Jahre in der Position und seit 2009 hier in offizieller Funktion im Vorstand. Was war, wenn du es überhaupt zurückblicken kannst, so der emotionalste Moment, an den du denkst, mit der Fortuna zusammen?
Ja, der war damals natürlich, da warst du auch dabei, der Aufstieg im Grünwalder Stadion in München gegen die Amateure oder zweite Mannschaft von Bayern München. Auch der Verlauf war ja wie ein Krimi. Wir machen dann da ein, mit 10 Mann in der allerletzten Minute das 2-1 und sind dann die dritte Liga aufgestiegen, wo eigentlich keiner mehr mitgerechnet hat. Das war sicherlich der positiv emotionalste Moment in dieser Zeit.
Ja, das kann ich bestätigen. Übrigens auch meiner in der gesamten Fußballzeit, ja.
Das Drehbuch war fantastisch an der Stelle.
Wir haben im Vorfeld gehört, es gab einen Torwartfehler von Bayern München. Lustigerweise, dass der Lukas Rehler, der auch schon hier zu Gast war im Podcast, vielleicht sollten wir euch beide mal zusammenbringen, weil ich glaube, ihr habt in 10 Jahren nie die Zeit gehabt, oder? Also ich glaube, das ist ja schon jemand, wo du sagst, war ein wichtiger Moment damals, oder?
Ja, der arme Kerl in dem Moment konnte einem leid tun, aber wir waren so freudig erregt. Wir haben auch keine Zeit gehabt, an den zu denken. Ne? Ja. Den haben wir ja, glaube ich, auch nochmal nachher bei den Fußballturnieren bei dir gesehen. Ja. Ne? Ja, er hat ja trotzdem Karriere dann gemacht. Ich glaube, der war in Portugal und überall. Also,
heute kann er drüber lachen.
Ja, aber war wahrscheinlich ein schwieriger Moment für ihn.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe dich jetzt ja auch, oder wir kennen uns, würde ich sagen, auch schon über 15 Jahre. Ich habe dich auch immer, oder ich kenne dich ja super emotional auch auf der Tribüne. Nimmst du sowas dann auch, sage ich mal, in die Woche mit in den anderen Job rein?
Also dieser Grad des Leidens, der hat abgenommen im Sinne von, ich kann jetzt besser abschalten, auch nach schlechten Momenten, nach Niederlagen oder Enttäuschungen. Das war vielleicht vor 7, 8, 9 Jahren noch anders. Mittlerweile, wenn ich dann montags wieder im Büro sitze oder andere Termine habe, kann ich es ganz gut abschütteln. Aber die ein oder andere Sorge, es geht ja um Geld bei Fortuna, also gerade im Profibereich, die zieht sich so schon ins Privatleben oder ins Arbeitsleben rein.
Apropos Privatleben, dein Sohn ist ja auch sehr involviert bei der Fortuna. Damals, als ich dazu gestoßen bin, war er noch aktiv in der zweiten Mannschaft. Ja. Mittlerweile ja in offizieller Funktion. Hat das so ein bisschen Tradition bei euch? Und wie siehst du da so die Entwicklung?
Tradition hat es ja nicht. Oder auch wenn ich jetzt an offizieller Funktion bin, ist er der Leiter des Nachwuchszentrums. Freue ich mich auf der einen Seite drüber, dass er da so seine Berufung gefunden hat, auch mit dem Engagement. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch nicht einfach, wenn Vater und Sohn zusammenarbeiten. Dann gibt es dann schon Spannungen, weil der eine meint, der andere sollte irgendetwas anders machen. Und wie es so ist, ist eigentlich wie in einem Unternehmen, wenn so Generationen zusammenarbeiten. Aber grundsätzlich finden wir immer so eine Basis, um dann doch miteinander weiterzumachen. Und wir können Weihnachten auch noch alle an einem Tisch sitzen. Also, da passiert nichts.
Okay, sehr gut. Und aus meiner aktiven Zeit als Spieler kann ich mich so erinnern, dass so der Fanatismus bei mir so beiseite gerückt ist irgendwann, wo ich dann selber gespielt habe, meine ersten Einsätze im Profibereich hatte, da ist dieses Fan-Dasein irgendwie weggeschwommen. Würdest du sagen, dass das bei dir in der Funktion als Präsident oder als Vorstandsvorsitzender auch ein bisschen nach hinten gerückt ist oder sagst du, das heißt eher noch verstärkt?
Nee, also zum einen muss man ja bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, wenn man auf der Tribüne sitzt, also kann sich dann nicht völlig gehen lassen. An der Stelle, insofern nimmt man sich schon ein bisschen zurück, aber auf der anderen Seite sehe ich vieles eben noch als Fan und ich bin dann auch manchmal sauer auf den Schiedsrichter, wenn ich meine, der hat Fortuna Unrecht getan. Solche Themen, also die gehen nicht spurlos an mir vorbei. Also ich bin da immer noch Fan, ja.
Ja, und sage ich mal, trainermäßig, also hast du da auch so Situationen als Präsident, dass du dir manchmal denkst, was stellt der den Spieler denn auf oder den Spieler und würdest das dann gerne auch mal ihm sagen oder sagst du das dann auch?
Ich sag manchmal was, er jetzt nicht offensiv vorm Spiel und so weiter, aber macht sich manchmal auch Gedanken darüber und denkt, warum lässt er jetzt gerade den spielen oder spielt er in dieser Formation und nicht in jener Formation. Ja, das hat man, aber am Ende ist die Antwort des Trainers ja immer klar. Der sagt zum einen, ich stelle die Mannschaft aus, und zum anderen sagt er, bist du unter der Woche beim Training? Nee, bist du nicht, also halt den Mund.
Ja, ich stelle mir das halt vor, wenn du, wie gesagt, wenn man so emotional ist oder du willst ja auch nur das Beste für den Verein. Du willst ja nicht, dass jedes Spiel gewonnen wird. Du hast dann deine eigene Ansicht und dann läuft das nicht so, wie du es dir vorstellst. Und dann hat man oder würde ich auch das Mitteilungsbedürfnis haben, das zu äußern. Ne? Und da könnte ich mir vorstellen, dass da manchmal auch zu Spannungen kommen kann.
Ja, aber da habe ich wirklich gelernt, in den letzten 10 Jahren mich deutlich zurückzunehmen an der Stelle und nicht direkt loszustürmen. Das wird mir jetzt so nicht passieren, auch wenn ich manchmal anderer Meinung bin. Hängt auch immer so ein bisschen von dem Typ Trainer ab. Wir haben ja verschiedenste Trainer in der Zeit. Uwe Koschiner, der ja bekannt ist, der auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, der Koblenz-Vulkan war oder so.
Emotional.
Emotional war Matthias Mink, der ein grundsätzlich anderer Typ jetzt ist, viel ruhiger, analytischer, nüchterner. So, ich glaube, mit dem Koschinat hätte man schneller Krach kriegen können als mit Mink an der Stelle. Und insofern, aber alles gut, kriegen wir hin.
Okay. Gibt es denn so rückblickend jetzt in der Zeit als Fortuna-Fan, als Offizieller, so ein Lieblingsspieler oder an Spielertypen, an die du gerne zurückdenkst und wo du sagst, Mensch, das waren so richtige Typen.
Mit dem würde ich gerne noch mal ein Bier trinken.
Genau.
Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt 60, haben wir eben drüber gesprochen. Früher gab es natürlich schon Spieler zur Zweitliga-Zeit, ein anderes Niveau. Wenn ich an Karl-Heinz Struth denke, als ich noch ein junger Mann war, Fußball war viel langsamer. So, das waren schon andere Typen, aber heute stehen die Jungs auch ständig unter Beobachtung. Jeder Meter über soziale Medien wird da beobachtet. Das ist schwierig. Kommen wir jetzt nochmal zu den Fußballern zurück. Immer einer meiner Lieblingsspieler, der hat sich gerade verletzt, ja, ist Sun Ajar, muss ich ehrlicherweise sagen, weil was der am Ball kann, erfreut einen selbst in der 4. Liga. Leider ist er jetzt verletzt. Also, da waren schon einige. Mike Kegel in seiner wirklich guten Zeit in der 3. Liga war auch so ein Spieler, der einen Unterschied ausmachte. Der raucht auch mal hinterm Bus. Ja. Etc. Den habe ich auch nochmal voll erlebt, kann man an der Stelle auch so sagen. Machen andere nicht, aber deswegen war der auch bestimmt besser als die.
Ja. Und vielleicht nochmal so ein bisschen zu Fortuna-Zeit zurück. Fortuna wird ja auch häufig mal mit der Dynastie oder der Zeit von Jean Löring in Verbindung gebracht. Gab es da irgendwelche Überschneidungen und schöne Geschichten, die du hier kundtun möchtest?
Ach, ich habe ja damals in der 2. Mannschaft gespielt. Löring und Familie Löring, die kannte auch meine Familie. Wir spielten sonntags morgens immer um 11. Und ich erinnere mich daran, ich kam gerade aus der A-Jugend raus oder so. Und Löring kam dann an und nahm mich so in den Arm. Und ich denke, wir haben aber verloren, weiß nicht mehr wie heute. Ich denke, was will er jetzt von mir? Und dann sagt er so auf Kölsch, meinst du mit dir, wo Fußball spiele, das geht nonziert. Also der war natürlich Mr. Fortuna, man muss auch in der Wertung sagen, der hat Fortuna geprägt, war die erfolgreichste Zeit mit Jean Löring und er war natürlich für viele, viele Geschichten gut, die viele Leute auch aus der Presse kennen. Also, und wer Löring nicht kennt, der hat so ein bisschen die Welt verpennt.
Ein Original, ne?
Ja, absolut.
Aus der Südstadt.
Ja, ja.
Und nimm uns vielleicht mal so ein bisschen noch mit in den Arbeitsalltag, den du jetzt mit Fortuna hast. Was sind so deine Aufgaben? Du hast ja gerade schon ein paar abgerissen mit Gesprächen mit der Stadt. Wie können wir uns oder die Zuhörer und Zuhörerinnen sich so dein Jobprofil in Anführungsstrichen vorstellen? Oder gibt es überhaupt eins?
Ja, kann man eigentlich ganz gut machen, wenn man es mal mit dem Arbeitsleben vergleicht oder mal im Gesellschaftsleben. Am Ende sind wir als Vereinsvorstand der Aufsichtsrat der GmbH. Also unser Geschäftsführer, der schlägt uns einen Plan vor am Anfang der Saison, einen Businessplan, was haben wir für Einnahmen, was haben wir für Ausgaben. Und uns obliegt eigentlich nicht, einzelne Entscheidungen zu treffen, sondern zu gucken, dass Ausgaben und Einnahmen da in der Waage bleiben. Gelingt nicht immer an der Stelle, muss man auch sagen, weil Fußball viele Eventualitäten hat. So, und dann kommen eben noch strukturelle Aufgaben dazu, jenseits des Tagesgeschäftes, wie Gespräche mit der Stadt bei Infrastruktur Vorhaben, manchmal Themen, die auch so eher, ich sag mal, Charakter bei Ehrungen haben. Man muss irgendwo hingehen, ist eingeladen, dazu Fortuna repräsentieren oder wir müssen irgendetwas machen. Das macht dann im Regelfall der erste Vorsitzende, Präsident, Leute ehren bei Weihnachtsfeiern oder Orden verleihen oder Anstecknadeln verleihen. Das ist so das. Aber eigentlich ist wirklich die Überwachung der Geschäftsführung aus meiner Sicht die Hauptaufgabe des Vorstands, damit auch des Präsidenten.
Und also du, zusammengefasst, du bist quasi Stratege, Entscheider, Repräsentant, Fan. Was macht denn am meisten Spaß?
Am meisten Spaß macht eigentlich samstags, also kurz vor 4, wenn Fortuna gewonnen hat, dann macht es am meisten Spaß. Und man geht zurück ins VIP-Zelt, alle Leute sind happy, kann nur in Ruhe ein Bier trinken und kann die Dinge so auf sich wirken lassen.
Okay.
Ja. Was auch Spaß macht, wenn man einen Plan hat, ist aber überall so, wird bei euch genauso sein, von dem man glaubt, der ist gut, der Plan, der ist vernünftig angelegt, der Plan, und er hat auch, macht Sinn, und man sieht so, Schritt für Schritt entwickeln sich die Dinge weiter. Ja, das ist Fußball natürlich immer sehr kurzlebig. Jeder hat einen Plan. Manche Pläne gehen schief. Trainer fliegen, Spieler fliegen, neue Spieler kommen. Aber wenn man so sieht, da ist eine Weiterentwicklung da, dann macht es auch Spaß.
Sind das dann aber auch Aufgaben des Vorstands, wenn Trainer fliegen? Also ist das auch quasi dir dann?
Ja, ich maß mal an. Also die Entscheidung darüber, ob ein Trainer kommt oder ob er dann auch geht, ob ein Vertrag verlängert wird oder man auch sich mal von dem Trainer während der Saison trennt, die treffen wir schon im Vorstand in Absprache mit der Geschäftsführung.
Okay. Und Plan hast du ja gerade angesprochen. Wie können wir uns das vorstellen? Es gibt ja viele, ich sag mal, Entwicklungen gerade, was rund um das Südstadion passiert. Wir haben in einem anderen Gespräch gehört, dass jetzt der Ascheplatz zu einem Kunstrasenplatz endlich umgebaut werden darf. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen jetzt eine neue Tribüne machen? Du hast ja vorhin mal angesprochen. Kann man das dann einfach so umsetzen? Du hast von Gesprächen mit der Stadt gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also jetzt leben wir hier in einer besonderen Stadt. Ja, die Stadt ist lustig, da gibt es den Karneval, aber die Stadt ist auch träge. Ja, also die Verwaltung hier, da tue ich, glaube ich, keinem weh, kann man überall nachlesen, die ist deutlich träger als in anderen Städten hier in der Bundesrepublik. Also hier Dinge umzusetzen, ist unendlich schwierig mit dem Thema Umbau des Jean-Lyrien-Sportparks, also da, wo die Jugend und der Breitensport spielt, beschäftige ich mich eigentlich schon seit 2014. Ja, da kamen die ersten Themen auf. Und ich erinnere mich noch daran, wir haben irgendwann mal investiert und haben unser Vereinszentrum dann noch erbaut, also neben dem Clubhaus.
Ein Stein für Fortuna habe ich zuletzt im Flyer noch gesehen, genau, bei mir zu Hause.
Da hast du sicherlich auch was zu beigetragen. So, genau, Stein für Fortuna. Und zur gleichen Zeit wurde eben die komplette, im Rahmen dieser Parkstadt Süd, die komplette Instandsetzung des Jean-Lyrien-Sportparks diskutiert. Und da gab es einen von meiner Sicht phänomenalen Abteilungsleiter in der Stadtplanung. Namen nenne ich jetzt nicht. Und er sagte dann zu mir bezüglich des Vereins: Ach, Herr Westendorf, machen Sie doch nicht so einen Unsinn, hier jetzt Geld in die Hand zu nehmen und so ein Vereinszentrum zu bauen. In 2 Jahren, das war 2016, in 2 Jahren steht hier eine völlig neue Sporthalle, da integrieren wir Ihre Funktionsräume, Ihre Geschäftsstelle, da kommt Ihre Vereinskneipe rein, alles. So, jetzt sind wir in 2025, 8 Jahre weiter. Was steht? Unser Vereinszentrum. Der Aschenplatz ist noch da, wo er ist. Der Kunstrasenplatz, der ist da, wo er ist. Und die Halle ist immer noch undicht.
Der Aschenplatz ist mittlerweile fast ein Parkplatz geworden.
Ja. Also das zum Thema Köln und Umsetzung. Also die Geschichten, da könnte ich euch Themen erzählen. Da würde hier die Sonne nochmal aufgehen morgen früh.
Ja. Jetzt muss ich natürlich zu einer kritischen Sache kommen.
Ja, klar.
Jetzt kommt die ganz tiefe Recherche. Und zwar, ich habe ja auch Kölner Hintergrund, bin ja auch in Köln geboren, und mein Papa hatte damals ein Büro im gleichen Gebäude vom Jean Löring. Ja. Da war ja unten, glaube ich, das Restaurant drin, ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
Bacchus.
So. Und wenn ich das jetzt so überlege, nee, hat er gut gemacht. Ne? Also direkt um die Ecke gegenüber über der Straße war der Verein, da kurze Wege. Ne? Das handelst du ja anders. Ne? Also du hast ja nicht so kurze Wege von der Arbeitsstelle. Ne? Also
nee.
Wir haben gehört, dass die Arbeitsstelle in der verbotenen Stadt liegt. Wie kam das denn zustande?
Ja, ist relativ einfach erklärt. Ich habe ja in Köln BWL studiert und nach dem Studium habe ich bei den Mannesmann Röhrenwerken angefangen in Düsseldorf. Bin dann eben in den Bereich Stahlrohre eingestiegen, da bin ich ja hängen geblieben und bin dann vor 16 Jahren Geschäftsführer von Hoberg im Griech geworden, also der Firma, wo ich heute noch bin. So, die Firma kann ich jetzt schlecht nach Köln.
Man könnte einen Standort in der Südstadt öffnen.
Ja, aber man muss doch viel Platz haben, weil die Rohre ja überall liegen.
Der Aschenplatz ist doch...
Ja, nee, der ist zu klein dafür. So, ja, das fehlt ein bisschen. Und das ist auch so, ich muss dann schon mal gucken, wenn ich Termine habe. Von Köln nach Düsseldorf fährt man schon mal 3/4 Stunde und dann wieder zurück. Also muss ich mal so, wie ich dann so meinen Tagesablauf vernünftig gestalte. Ich sag mal, da hat es der Hans Löring etwas einfacher gehabt. Der hat in der Tat sein Büro dann dahin verlegt, seine Tennishalle damals da gebaut und das passte schon. Aber nochmal, das war auch eine andere Zeit und vor allen Dingen ein anderer Verein. Hans Löring war Fortuna Köln, das maße ich mir jetzt nicht an, der hatte deutlich mehr Erfolg. Da konnte man als Mäzen und Präsident deutlich mehr gestalten als heute noch. Also die Zeiten kommen nicht mehr zurück und ob es gut oder schlecht ist, wir leben noch so ein bisschen davon. Aber er war eben auch Fluch und Segen zur gleichen Zeit. Segen, weil er viel getan hat, Fluch war, weil er also alles alleine bestimmt hat und die Fortuna eigentlich nie so emotional aus dem Schatten des FC rausgetreten ist. Ne?
Und jetzt klammern wir den aktuellen Trainer raus. Wenn du jetzt die letzten 50 Jahre dir anschaust, wer war denn dein Lieblingstrainer? Wenn du einen aus der Vergangenheit heute vor die Mannschaft setzen könntest. Wenn
ich heute einen, jetzt muss ich aber doch mal überlegen, bevor ich was Falsches sage.
Ich bin mal auf einen Tipp, auf deine Aussage jetzt gespannt.
Also ich glaube, Bernd Schuster ist es nicht. Wurde der nicht in der Halbzeit entlassen von Joel Döring?
Ich weiß, wer es nicht ist. Toni Schumacher. Okay. Ich ehrlich, der war es nämlich, der entlassen.
Oder Toni Schumacher.
Ja. Toni Schumacher war es nicht. Ich glaube, wir hatten da viele, viele gute Trainer. Ein Stück weit, ja, mit wem haben wir denn viel Erfolg gehabt? Uwe Koschin hat sicherlich, der viele Jahre da war, der da Großes geleistet hat. Aktuellen Trainer, klammern wir jetzt aus, gehen wir mal ein bisschen zurück. Bernd Schuster war sicherlich einer, der war ja nur ein Jahr da, der der Mannschaft ein ganz anderes Format verliehen hat, auch mit vielen guten Spielern, die da waren. So, davor gab es Trainer, Martin Luppen.
Alle, die sagen uns, wer sagt denn nicht?
Also Aufstiegstrainer, der auch in den 80er Jahren da war, da war ja Lehrer vom Beruf, war auch ein ganz toller Trainer. Also da waren schon einige, waren auch ein paar Pfeifen dabei.
Okay.
Ich hätte jetzt noch auf Hannes Linsen getippt. Den habe ich zuletzt ein paar Mal im Südstadion gesehen.
Ich glaube, Hannes Linsen, ja, der war ein interessanter Trainer, war ja dreimal da. Mit dem habe ich auch ein sehr enges Verhältnis, auch weil er sich für Fortuna noch interessiert. Der ruft an und macht und tut. Hatte allerdings dann auch in seiner Fortuna-Zeit im ersten Jahr sehr viel Pech. Dann sind wir in die Relegation gekommen, 86 in Dortmund, verlieren da sehr unglücklich. Wenn wir da aufgestiegen wären, dann wäre er wahrscheinlich auch in den Olymp der Fortuna-Trainer eingetreten. Danach hat er noch zwei Gastspiele gehabt, die waren weniger
erfolgreich.
Erfolgreich. Aber das erste Gastspiel war gut in der Tat. Und der Gastspiel war falsch, war ja 10 Jahre vorher auch ein paar Spieler.
Und wie stehst du generell zu dem Thema Investoren im Fußball und bei der Fortuna generell?
Jetzt müssen wir die Dinge immer ein bisschen auseinanderhalten. Ich bin der festen Überzeugung, der klassische Investor, der ja mit seinem Invest auch Geld verdienen will, kann er bei Fortuna nicht tun. So, ich habe auch bin mir auch nicht ganz sicher, wo man überhaupt Geld verdienen kann, sondern ich glaube eher, die Leute haben so viel Geld, dass sie da irgendwelche Spielwiesen haben wollen, auch wenn man nach England guckt und so weiter. Grundsätzlich glaube ich schon, dass man Gelder heranholen muss. Die Frage ist immer, welches Mitspracherecht räumt man den Themen ein? Und du weißt es auch, wir hatten auch eine Zeit lang bis 2019 einen Investor drin, der sich auch klar zu der Rolle als Investor bekannt hat, hat gesagt, ich will damit Geld verdienen, hat einen atypischen Ansatz, wie er einen Fußballverein führen sollte. Muss allerdings sagen auch, er war anfänglich erfolgreich, aber als wir 2019 dann abgestiegen sind, hat er uns einen Scherbenhaufen hinterlassen und war weg.
Ja. Weil er kein Geld mehr verdienen konnte.
Nee, er hat nie Geld verdient aus meiner Sicht. Er hat, glaube ich, auch eingesehen in all den Jahren, dass es eben schwer möglich ist, damit Geld zu verdienen. Ist dann aber, als der Abstieg da war, 2019 auch fluchtartig hat so das sinkende Schiff verlassen.
Ja, und hat ja vorher auch schon 2-3 Mal angekündigt, wenn das Spiel nicht gewonnen wird. Ich kann mich dann Pokalfinale gegen Alemannia Aachen erinnern.
Ja,
so.
Also, ja.
Ja. Und wie würdest du oder was würdest du für die Fortuna wünschen mit so einem Ausblick nächsten 5 Jahre? Klar, Aufstieg sowieso.
Ja, also kurzfristig, klar, habe ich auch vor der Saison als Ziel postuliert. Sollte unser Ziel sein, aufzusteigen, gerade in der Konstellation in dieser Saison mit Mannschaften, mit denen wir in Augenhöhe unterwegs sind. Ich glaube, wenn uns das gelingt, wäre es ganz prima. Mittelfristig, 5 Jahre sprichst du an, müssen wir sicherlich auch infrastrukturell was tun. Das Südstadion ist ein bisschen Opas Kino, ist aber unsere Heimstadt und da wollen wir auch nicht weg. Alles andere macht keinen Sinn, als da zu spielen. Aber wir müssen dieses Tribünendach auch für die Gegengrade bauen. Dann ziehen wir sicherlich auch bei schlechtem Wetter mehr Zuschauer an. Und so müssen wir uns peu à peu entwickeln. Ich glaube, die Infrastruktur ist das A und O. Und da muss man sehen, was möglich ist im Bereich von Kunstrasenplätzen, also mehr Plätze für die Jugend. Aber Step by Step. Also erstmal Aufstieg wäre sehr schön, wenn es jetzt die Saison klappen würde. Zweites Thema eben Infrastruktur, Stadionausbau, breitere Sponsorenbasis. die ist schon gut bei Fortuna, aber die muss besser werden. Mhm. Was auch sehr gut geworden ist, ist das Thema Merchandising hat sich sehr positiv entwickelt. Wir haben ja da einen neuen Ausstatter und ich glaube, wir haben auch ein gutes Team von jungen Leuten, die so im Bereich Social Media und Vermarktung sowohl des Vereins in Gänze als auch das Merchandising sehr, sehr viel machen. Also da sind wir auf einem guten Weg unterwegs.
Was ist denn mit den Überlegungen gemeinsam im Stadion mit Victoria? Da konnte man ja immer mal wieder was in der Zeitung lesen. Ist das wirklich mal Plan gewesen? War das Überlegungen?
Ja, die gab es ja auch zu Schwetis Zeiten. Also Schwete Investor, der eben bessere Vermarktungsmöglichkeiten mit Logen etc. mit einem neuen Stadion sah, der dann darauf drängte, auch mit der Victoria. Die Stadt wollte es ja realisieren, dieses Stadion mit der Victoria zusammen nutzen. Ich war da eigentlich immer gegen, wenn wir jetzt auf die Shell Sieg ziehen würden und mit dem Tag, als der Schwede weg war und wir dann abgestiegen sind, die vierte Liga, haben wir uns aus dem Projekt zurückgezogen. Das Projekt ist jetzt auch tot. Mhm. So, also wir müssen da bleiben, wo wir jetzt sind. Alles andere macht keinen Sinn.
Was macht denn aus deiner Sicht und aus deinen Worten die Fortuna aus?
Ich glaube, die Fortuna ist so, wie sie ist. Also ganz ehrlich, wir haben eigentlich nie versucht, uns zu verstellen. Wir hatten immer so ein paar Merkmale, die eigentlich typisch waren. Wir haben eine sehr, sehr gute Jugendarbeit, auch in der Breite, mit 30 Mannschaften. Wir improvisieren sehr, sehr viel. Wir haben immer so ein bisschen darunter gelitten, die Nummer 2 oder vielleicht jetzt sportlich sogar die Nummer 3, aber sondern die Nummer 2 im Schatten des FC zu sein, haben uns aber gut eingerichtet da. Die Fortuna ist immer ein Verein, wenn man die Kölner fragen würde, die mögen fast alle Kölner. Das ist bei dem anderen Verein nicht so der Fall. Also wir sind sympathisch, wir sind bodenständig, wir sind der Club aus der Südstadt. Manchmal denkt man auch, die sind für Kapriolen gut. Manchmal sagt man, die steigen eh nicht auf. Also wir haben so ein paar Merkmale, die hat keiner.
Was ist so aus deiner Sicht der Grund, die Spiele im Südstadion sich anzuschauen?
Naja, also wenn ich auf Klamauk steht und will einfach mal ein Fußballspiel sehen, dann glaube ich, macht es gar nicht so viel Unterschied, ob ich mir ein Erstligaspiel angucke oder ob ich mir ein Drittliga- oder Viertligaspiel angucke. Die spielen auch ganz ordentlich Fußball. So, Südstadion, wie gesagt, Opas Kino. Wir bieten eben Bratwurst, Bier, hört sich ein bisschen blöd an, aber ist so, wir reduzieren die Dinge eigentlich auf das Minimum da, was von vielen Leuten auch sehr geschätzt wird. Wir haben natürlich unsere Vereinskneipe direkt auf der Anlage. Da ist vorher was los, aber nach den Spielen noch viel mehr. Da kommen die Leute gerne hin. Und wenn man so fremde Leute mitbringt oder mal Fans von anderen Vereinen da sind, die dann noch nachher in der Vereinskneipe stehen, die sagen, ey, sowas gibt's ja kaum woanders. Also diese familiäre Atmosphäre. Jetzt haben wir auch keine 10.000 Zuschauer. Da kennt jeder jeden. Jeder meint auch zum Thema was beitragen zu können und mitreden zu können. Das macht so Fortuna Köln aus.
Ja. Gibt's so eine Beschreibung des typischen Fortuna-Fans oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, die gibt es eigentlich so. Also die sind eigentlich Leute, die auch so ein bisschen über sich selber lachen können, weil sie eben zu Fortuna gehen, die der Fortuna eigentlich ewig die Stange halten. Viele von denen haben überhaupt keine Affinität zum FC, muss man feststellen an der Stelle. Viele sind irgendwann mal, sind noch nicht mal Kölner, sind aber hier hängen geblieben über Studium, über den Beruf. Keine Ahnung, waren vielleicht mal Fans vom HSV, weil sie aus Hamburg kommen oder von Werder Bremen, sind hier hängen geblieben und haben gesagt, der Verein gefällt uns. Und dieses Ganze drumherum in der Südstadt, da kann man zu Fuß hingehen etc. Das ist so das klassische Klientel der Fortuna.
Ja, ich habe ja selber Herzog für die Victoria gespielt, weißt du ja, ne? Muss ich leider ansprechen. komme aus der Jugend vom FC Köln, aber für mich war auch immer die Fortuna ein total sympathischer Verein. Viele Freunde haben immer gespielt, immer nur Positives gehört. Wie gesagt, mein Vater gegenüber seinem Büro gehabt, früher die Spiele da geschaut. Was ich so ein bisschen schade finde, und da kannst du uns ja als Präsident wahrscheinlich aus erster Linie was zu sagen, warum wird so wenig mit dem großen FC zusammengearbeitet oder ist das nur ein Gefühl? Weil ne, wir haben einen Bundesliga-Verein, ne, man könnte oder ihr könntet ja sicherlich viele, viele Synergien schaffen, unterstützen oder sagst du, da herrscht keine Kommunikation?
Doch, also das Verhältnis zwischen dem FC und der Fortuna ist gut. Das sieht man auch immer wieder daran, der FC kommt gerne zu Freundschaftsspielen mit uns. Ich betone aber, die Hälfte der Einnahmen gehen auch an den FC an der Stelle. Also das ist wirklich gut, die kommen gerne. Jetzt ist die Frage immer, welchen Nutzen, wo muss man die Frage stellen, können wir dem FC denn bieten? Eigentlich keinen. Also die haben eine sehr, sehr starke Jugendabteilung, qualitativ nicht mit unserer zu vergleichen. Die haben eine zweite Mannschaft, die spielt in der Regionalliga, so wie wir. was soll da passieren? Also da, das ist schwierig mit dem Austausch.
Aber auch zur Drittliga-Zeit, ne? Also wo ihr Drittliga gespielt habt, gab es ja wenig Spieler, die mal ausgeliehen worden sind, irgendwie, die dann in der dritten Liga das hätten stimmt, ihre ja. Spiele machen können. So, ne? Das hat mich immer gewundert, warum da nicht drauf zugegriffen wird, weil es ja für alle Seiten Win-Win ist. Der Spieler muss nicht umziehen, der kann in der Stadt bleiben, ne? Der kann sich bei einem ruhigen Verein entwickeln, ne? Wo kein...
Also
kein
zu, ne? Zu Drittliga-Zeiten... muss ich dir komplett recht geben, da war auch die Entwicklungsmöglichkeit, also wenn einer zum Kader der ersten Mannschaft vom ersten FC Köln gehört und die verleihen den, dann werden die dem Regelfall in die dritte Liga verleihen wollen, genau. Oder in die zweite Liga, nicht in die vierte Liga, da können sie dann selber in der U23 einsetzen. Da waren wir vielleicht noch interessanter, ist damals nicht passiert, warum kann ich dir auch nicht sagen, aber unser Verhältnis zum FC ist sehr, sehr gut. Wir hatten ja das Freundschaftsspiel vor fast 10.000 Zuschauern jetzt im Ende Juli, also in der Vorbereitung. Wir haben uns jetzt auch mit dem im Zuge des Cologne Cups mit dem neuen Vorstand da getroffen. Also das ist prima.
Okay, cool. Und dazu noch erwähnenswert, aktueller Cologne Cup-Sieger, also die Fortuna. Sportlich, wenn man jetzt nur den Cologne Cup sieht, aktuell auf Platz 1, auf jeden Fall für die nächsten 12 Monate bis zum nächsten Cologne Cup. Was sagst du dazu? War das Glück oder... weil einfach die Mannschaft so stark ist gerade.
Also erstmal muss man natürlich da den sportlichen Sachverstand des Präsidenten loben. Er schon im Interview vor dem Turnier sagte, auf die Frage, wer gewinnt denn, natürlich Fortuna. Jetzt aber mal zurück zum eigentlichen Thema. Also der sportliche Wert der ganzen Veranstaltung, den kennt ihr, den kenn ich. Ist eine schöne Momentaufnahme, da gewonnen zu haben. Kann der Mannschaft sicherlich auch, wenn man dann den ersten FC Köln schlägt und Viktoria schlägt, nochmal ein bisschen Selbstvertrauen drauf tun, aber kommt nichts mehr rum bei diesem ganzen Thema, aber war ein schöner Moment.
Den Pokal haben wir, ne?
Den Pokal haben wir, ja, weil das war Blech.
Sehr gut. Ja, Hans-Jürgen, was mich noch interessiert, ist das Thema Transfers. Wie ist das denn bei euch, zum Beispiel bei Fortuna, ist das, weil du eben gesagt hast, manche Dinge sind ausgegliedert, ist sowas auch ausgegliedert oder landet so ein Transfer auch beim Präsidenten auf dem Tisch, ja. Was das Budget angeht, etc.?
Genau, also das sind so klassische Themen, also die wird unser Geschäftsführer nicht allein entscheiden, die werden oftmals auch an mich herangetragen. Wir haben in der letzten, ohne jetzt Zahlen zu nennen, in den letzten 2 Jahren 2 Spieler transferiert, weil die noch laufende, beziehungsweise einen Spieler und einen Co-Trainer, Tommy Kraus, wisst ihr noch, der ist als Co-Trainer zu Rapid gegangen, nach Wien, da gab es Knete für. Am Ende war es dann mein Sagen, okay, machen wir jetzt, aber wir wollen Knete. Matthias hat es dann verhandelt mit den Wienern. Der letzte war der Budimbo, der wollte ja unbedingt weg vor der Saison nach Hochholt. So, da haben wir gesagt, auch okay, aber gegen kleines Sümmchen. Du wirst da auch keine großen Summen realisieren im Bereich der Regionalliga.
Ja, okay. Und sag mal, wie würdest du dein sportliches Know-how jetzt in der Regionalliga einschätzen als Präsident? Also ist das so, dass du sagst, ich kenne bei jeder Mannschaft jeden Spieler? Oder sagst du, nee, ich kenne unsere Jungs? Weil das ist natürlich auch eine Frage, wenn jetzt kommt der sportliche Leiter, sagt, wir wollen den Spieler XY verpflichten. Kennst du die dann auch immer? Oder,
Also ich kenne in der Tat deutlich mehr Spieler in der Regionalliga West als in der Bundesliga. Das ist der Punkt, weil ich mich einfach für die Regionalliga West mehr interessiere. Insofern, wenn da Spieler zu uns kommen, dann kenne ich die im Regelfall namentlich, sofern die jetzt aus dem Westen kommen. Ich spreche da aber nicht mit. Also wir schauen halt, passt ins Budget. Da denken wir uns unseren Teil und so läuft es ab. Also am Ende, wir haben einen Scout, wir haben den Matthias, wir haben ein Trainerteam. Die diskutieren die Themen und die müssen dann halt auch sitzen.
Okay, also es ist nicht so, du siehst einen Spieler jetzt in der Regionalliga West, dann rufst du einen Trainer und sagst, den will ich nächstes Jahr hier spielen.
Also das ist ja immer so, wenn man ein paar Leute kennt, da hat ja jeder irgendwie eine Idee und weiß ja selber vom Fußball und der eine kennt einen, meint, der ist aber gut, den müsste man mittrainieren lassen. Du kennst diese Geschichte.
Da kriegst du wahrscheinlich einige Anrufe als Präsident.
Ja, genauso aber du kennst ja wahrscheinlich. Genau, weißt, und den Rest kennst du auch. Im Regelfall sind die nix.
Ja.
Dann muss ich den Matthias, das passiert nicht so häufig, aber einmal pro Saison passiert es, dass ich den Matthias dann da sage, Matthias, lass ihn doch mal mittrainieren. So, ist nach 2 Tagen ist im Regelfall Feierabend, weil da
die Qualität nicht reißt. Ah, ja.
Aber wisst ihr selber, ihr kennt Fußball genauso gut wie ich und du bist Profi gewesen und du auch ein Jahr. Ist nicht, also da ist schon, glaube ich, ein bisschen mehr Beobachtung notwendig und heutzutage passiert es ja auch ganz selten, dass so ein Supertalent mal den Leuten da durch die Lappen geht. Die beobachten ja alles und jeden und überall. Also die letzten Jahre, die 2 Zwillinge, die dann über Meerbusch zu Viktoria kamen, Al-Sala oder wie?
El-Malas.
Noch nicht Al-Sala, nein. So El-Malas, die ja mal so einen Umweg, Mönchengladbach aussortiert, Meerbusch, Viktoria, jetzt FC. Es kommt einmal in 1000 Fällen vor.
Ja. Ja. Und wie siehst du denn so die Entwicklung der Regionalliga oder generell der vierten Liga? Ja, letztes Jahr die Situation in der Liga, dass zwei Vereine während der Saison den Spielbetrieb eingestellt haben. Da hast du dich ja auch, ich sag mal, offiziell zu geäußert. Wie siehst du da die Entwicklung?
Also ich sehe diese Ligenstruktur sehr kritisch. Warum sehe ich die sehr kritisch? Weil ich es einfach für ein Unding halte. Es gibt eine einzige dritte Liga, also nur bundesweit eine Liga und darunter fünf Regionalligen. Das kann schon mal nicht gesund sein. Darüber hinaus gibt es ja noch die Debatte, die Meister müssen aufsteigen. Im Westen steigt der Meister, auch im Südwesten auf. Die anderen drei Landesverbände müssen alternieren und gegeneinander spielen. Ich glaube, und deswegen bin ich auch Verfechter, die Anzahl der Regionalligen zu verkürzen, dass eben nicht nur die sportliche Leistungsfähigkeit zunehmen und die Dichte zunehmen würde. Da kann man natürlich sagen, ja, aber dann wird es ja noch schwerer aufzusteigen. Ich glaube aber auch, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Liga wird viel höher. Wenn du dann mal gegen Kickers Offenbach oder wie auch immer der Zuschnitt der Ligen, sagen wir, oder Rot-Weiß Erfurt spielst, es sind interessantere Spiele.
Alleine die Einnahmen.
Ja, ja, aber auch vom Fernsehen her, was du auch vermarkten. Problem ist ja immer diese, wenn du große Firmen für dich interessieren willst, dann brauchen die mediale Präsenz. Die wollen überregional dargestellt werden. Und das ist in dem Zuschnitt der Regionalliga schlecht und deswegen sehe ich es kritisch. Mhm.
Ja, jetzt kommen wir schon langsam aufs Ende. Wir haben schon viele Einblicke bekommen. Ich habe heute Morgen, als wir ein Gespräch mit deinem Geschäftsführer schon hatten, habe ich gesagt, ich habe als Kind immer gerne Fußballmanager gespielt. Ja. Da gab es immer so einen Code, konnte man unlimitiertes Budget eingeben. Ja. Was würde denn Hans-Jörg im nächsten Jahr anschieben oder machen, wenn du unlimitiertes Budget hättest? Du darfst drei Sachen machen.
Das ist eigentlich gar keine einfache Frage. Also, ich würde zunächst einmal massiv in den Stadionausbau.
Wie groß würdest du das Stadion machen?
10.000 Zuschauer reißt schon an der Stelle. Mit der Option mal auf 15 zu gehen, aber vor allen Dingen etwas mehr Komfort schaffen, soll heißen, eine Tribüne überdachen oder Gegengrade überdachen. Die Kurven eventuell auch, wenn es geht. Punkt 1. Ich würde eigentlich deutlich mehr, also subsumier mal das mal alles unter
Infrastruktur.
Deutlich mehr in junge Spieler investieren wollen, so wie es zum Beispiel, auch wenn die nicht immer erfolgreich sind, Unterhaching macht, also mit dem Manuel Schwabel. Und als drittes würde ich mir dann, ist ja immer noch unbegrenzt das Budget, schon die Spieler holen, um dann auch den Sprung in die dritte Liga zu schaffen. Aber in der Reihenfolge.
Okay, das ist gut.
Ja.
Unterschreiben wir.
Ja.
Ja, erstmal ganz lieben Dank für deine Zeit, deine Eindrücke und ja, der Abschluss gehört natürlich dir. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitteilen möchtest? Vielleicht das nötige Budget für Fortuna zu spenden oder als Top-Talent sich für eine der vielen Jugendmannschaften einzuschreiben? Was wäre so deine Abschlussbotschaft?
Also meine Abschlussbotschaft ist die, also Spenden ist immer gut. Wir können auch Spendenquittungen ausstellen. Ich würde mich einfach freuen, wenn die Leute einfach mal aufmerksam Fortuna verfolgen würden, ins Südstadion kommen. Jeder Zuschauer, der mehr da ist, spornt die Jungs noch ein bisschen mehr an und dass man dann gemeinsam mit mehr Zuschauern vielleicht im Mai nächsten Jahres den Aufstieg feiern kann.
Das ist ein schönes Abschluss.
Das klingt nach Plan.
Hans-Jörg, danke dir für die Zeit und alles schön, dass du uns besucht hast.
Okay, alles klar.
Danke.
Vielen Dank.